Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Staffel 1, Folge 106. Und ich kann euch sagen, die letzten zwei Folgen waren ja, also ich hoffe, ihr könnt euch erinnern und habt es auf dem Schirm. Wenn nicht, unbedingt nachklicken, weil heute ist schon wieder eine besondere Folge angesagt. Denn es geht um eine Familiengeschichte in und um Magdeburg. Es geht um Wirrungen und Verwirrungen. Es geht um Eigentum und wie es hin und her wandern kann. Es geht, wer bezahlt den ganzen Laden? Es geht um Bier. Es geht auch um Bier, Leute. Da wird euch ja jetzt schon der Zahn feucht. Und überhaupt werden wir wahrscheinlich fantastische Geschichten hören, aber auch welche, die uns ein bisschen Kopfschütteln zurücklassen. Wir sitzen heute in Neustadt, weil alles, was mit Magdeburg zu tun hat, hat in diesem Podcast die Berechtigung. Und dieser Stadtteil Neustadt, der kommt relativ selten vor. Ich bin total froh, hier zu sein. Und es geht um eine Brauerei, und zwar nicht um irgendeine, sondern die älteste Brauerei, die industriell Bier hergestellt hat, hier in unserer schönen Stadt Magdeburg, die Bodensteiner Brauerei. Bevor ich mich aber um Kopf und Kragen rede und vielleicht die Familienverhältnisse falsch erkläre, spreche ich hier mit einem direkten Nachfahren der Familien, die hier was mit dieser Brauerei zu tun gehabt haben, jetzt wieder zu tun haben. Und das ist Olaf Skowronek. Und der sitzt mir gegenüber in einem blauen Sessel, in blauen Klamotten. Ich hoffe, ja genau, Sie sind noch da. Das ist lustig, wie so ein Greenscreen. Hallo, Herr Skowronek.
Ja, schönen guten Tag.
Sensationell. Erstmal Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne.
Direkter Nachfahre der Bodensteinfamilie sind Sie ja nicht, weil Sie sind der Nachfahre des Herrn Skowronek. Und das war ein Eingeheirateter.
Das war ein Eingeheirateter, genau. Der versucht hat, in die industriellen Familien ein bisschen intellektuellen Esprit reinzukriegen. Und tatsächlich, mein Urgroßvater väterlicherseits war der Richard Skowronek. Und der Richard Skowronek war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ein relativ bekannter Schriftsteller und Heimatdichter. Familie stammt aus den Masuren. Und der heiratete dann in die Familie Untucht ein. Und die Familie Untucht war tatsächlich Nachfolger oder direkte Linie auch der Familie Bodenstein und Grünwald. Und die hier eher in Magdeburg Industrielle waren.
Und das, Sie haben jetzt gerade so um 1920 ringsherum, zu dem Zeitpunkt, ich hoffe, dass ich jetzt richtig sage, war ja die Brauerei schon 100 Jahre alt.
So ist es, genau.
Abgefahren.
1823 gegründet, erste wirklich industrielle Brauerei der Stadt Magdeburg, von August Leberecht Bodenstein gegründet und ursprünglich an der Sieverstorstraße Nummer 10 und auf seinem damaligen Gutshof. Und dann eben über viele, viele Jahre im Familienbesitz, zunächst eben nicht als Aktiengesellschaft, später als Aktiengesellschaft und dann nach dem Krieg enteignet durch die Sowjets.
Ne? Das geht mir jetzt gerade noch ein bisschen zu schnell, weil okay, das ist ja so viele Kleinigkeiten. Also wenn schon Zeitreise, dann müssen wir auch hier und da mal anhalten, weil der alte Bodenstein muss ja ein ziemlich cleverer Geselle gewesen sein, weil der hat ja irgendwie als erster angefangen, deshalb industrielle Bierbrauerei, der hat irgendwie eine Dampfmaschine plötzlich gehabt und sich ohne Eismaschine
geholt. Genau, die Eismaschine war der Game Changer, ganz genau. Also ich war jetzt selber nicht dabei, aber so habe ich es auch gehört. Und letztendlich, der ging nach Bayern und kam aus Bayern wieder und hatte da tatsächlich dann auch eine Ausbildung entsprechend gemacht und kam dann wieder und brachte das Kulmbacher Bier mit. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Beginn dieser Braukunst gewesen. Also er hat eigentlich das bayerische Bier nach Magdeburg gebracht, nach Sachsen-Anhalt und hat da dann eben entsprechend angefangen, Bier herzustellen und eben industriell zu vermarkten.
Kulmbach, es kommt da nicht Gottschalk her?
Keine Ahnung.
Ich glaube. Und in Kulmbach war ich mal in der Radioschule, eine Woche lang zu einem Lehrgang. Über Radio habe ich nicht viel gelernt.
Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, wo das liegt. Ich bin in meinem Leben nicht da gewesen.
Wir damals als Ossis in den 90er Jahren in den Wilden haben uns dann wirklich sehr um dieses Bier gekümmert da in Kulmbach. Aber das ist ja auch ein Thema, was wir hier haben. Okay, und dann ging das ja weiter. Die haben dann halt quasi da industriell Bier hergestellt.
Genau.
Haben das relativ erfolgreich auch gemacht. So haben Sie wie viele Brauereien gab es da denn hier in Magdeburg?
Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. sagen. Ich weiß nur auch aus den Geschichten meines Vaters, der Gott sei Dank noch lebt, dass es zwei große Wettbewerber oder eigentlich nur einen großen Wettbewerber gab, den man von hier aus auch sehen konnte. Das ist Diamant gewesen. Die gab es damals auch schon. Und Sudenburger, was ja heute unser Mitbewerber hier in Magdeburg ist, das spielte zumindest nach den Erzählungen meines Vaters damals keine große Rolle. Vielleicht war es auch zu weit weg aus Sicht eines Neustädters.
Und, auf jeden Fall. Das war Welten.
Welten.
Ich bin übrigens in Sudenburg geboren. Aber ich finde euch alle toll.
Wie auch immer. Aber wie die Brauereistruktur damals in der Stadt war vor dem Krieg, das kann ich nicht sagen. Also ich weiß von Diamant, ich weiß von Sudenburger und aber ansonsten keine Ahnung.
Ja. Der Witz ist, dass man niemanden mehr fragen kann, wie es damals so geschmeckt hat, dieses Bier oder sowas. Ja. Oder wie nah ist das, was sie heute fabrizieren, daran? Das kann man nicht
also,
sagen.
Also nee. Das ist tatsächlich eine Frage, die mir schon häufiger mal gestellt worden ist. Wir haben natürlich eigene Rezepte heutzutage. Es ist nicht mehr so, dass wir das Bier so herstellen, wie es damals hergestellt worden ist. Ich glaube, Geschmäcker verändern sich, der Zeitgeist verändert sich. Das Bier, also es geht ein Riesentrend zum Hellen, wenn man noch von alkohollastigem Bier spricht, sagen wir es mal so. Ja, es geht natürlich auch ein großer Trend zu alkoholfreien Produkten. Wir versuchen natürlich ein Produkt herzustellen, was heute im Markt gut ankommt und was die Leute gerne trinken, was süffig ist, was einer breiten Masse schmeckt letztendlich und was einfach ein trotzdem guten Wiedererkennungswert hat, weil es einfach ein qualitativ hochwertiges Produkt ist.
Ich glaube, wenn man das Bier, was nach diesen Originalrezepten damals hergestellt wurde, getrunken, ja, würde man, glaube ich, heutzutage echt schnell Sodbrennen kriegen oder so. Ich glaube, da war.
Wir haben noch nicht mal mehr die Rezepte gehabt. Es war ja nichts mehr, also es ist übrig. Ja nichts mehr da gewesen. Die Treuhand hat die Brauerei 91 stillgelegt. Die war ja nach dem Krieg im VEB. Hier in Magdeburg,
genau.
Mit Sudenburger und Diamant zusammen. Zum Schluss wurde hier insbesondere für Diamant abgefüllt.
Ja.
Aber dann ist 91 stillgelegt worden und seitdem gab es ja nichts mehr. Und
Wir springen heute in den Zeiten komplett hin und her, aber ich finde das total großartig. Also möge euch allen schwindelig werden, wenn ihr da zuhört, ohne Fluxkompensator hauen wir hier durch die Jahrhunderte, das ist absoluter Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass hier so eine große Historie quasi verortet ist und dass wir ja keinen mehr haben, wo man wirklich nachfragen kann, was wichtig ist, wo sind denn dann noch diese historischen Aufzeichnungen her? Also Sie sagen, Ihr Vater lebt noch, der genau, war ja dann quasi der Enkel
genau.
Von dem alten Skowronek?
So ist es. Wir haben, mein Vater war 10, als die Familie Magdeburg nach dem Krieg verlassen hat.
46.
Ja, genau. Und 45 ist er rüber gegangen in den Westen. Und der feiert tatsächlich jetzt dieses Jahr seinen 90. Geburtstag hier in seinem seinem Elternhaus.
Bewundernswert.
Ja, und mein Vater hat ein relativ großes Archiv. Und dann geht er mal wieder für ein Viertelstündchen in den Keller und dann kommt er mit irgendwas wieder zurück, angefangen von Stadtplänen aus dem Jahr 1936 bis hin zu Kalendern und Werbematerialien der alten Brauerei und findet immer noch was mich überrascht.
Der Chef vom Stadtarchiv war ja auch schon zu Gast im Podcast. Ich kann mir vorstellen, wenn man dem das erzählt, dass der großes Interesse hätte, hat er schon Kontakt zu Ihnen aufgenommen?
Nein, hat er nicht.
Wirklich nicht?
Nein, hat er
nicht. Ich werde euch vernetzen. Also ich hoffe, dass ihr Interesse habt. Dass ihr Interesse habt, dann, weil das ist ja ein Stück Magdeburger Stadtgeschichte,
absolut,
die ja verschwunden schien. Dadurch, dass Ihr Vater so ein Archiv hat, wie er das auch immer gemacht hat, das alles mitzunehmen, das wird wahrscheinlich dann sein Vater gewesen sein, der das hier mitgenommen hat. Ich kann mir vorstellen, das ist ja wahnsinnig hochinteressant.
Das kann ich erzählen, weil das weiß ich, da habe ich nämlich selber mal gefragt, wie die ganzen Sachen tatsächlich in Westen gekommen sind.
Halten wir ganz kurz an, ja? Also stellt euch vor, 150 Jahre ungefähr Brauerei, also bummelig, Weltkrieg mit allen allem Leid und allem, was damit zusammenhängt, alles in Dutten. Ich glaube, hier war gar nicht so viel kaputt in Neustadt. Das können Sie ja vielleicht sagen gleich, weil der Turm steht ja immer noch als Sudhaus und der dazugehörige Turm, ich glaube, heißt Malzturm, der da dran ist.
Ja. Ist das Sudhaus?
Ja, ja, genau. Und das kann man ja teilweise noch sehen auf einem Gelände. Auch dazu gibt es eine spannende Geschichte. Und dann muss man sich vorstellen, aufgrund der Vereinbarungen der Alliierten und so weiter, kamen dann halt die Sowjets an und haben gesagt, Ende Gelände, das wird jetzt hier, geht jetzt in unseren Besitz über, beziehungsweise wird der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt oder was auch immer. Ihr müsst hier raus. Und wenn man alles andere abzieht, was ringsrum war, Vorgeschichten und sonst was, das ist natürlich für eine Familie und für die privaten Menschen eine absolute Katastrophe, oder? Was ja. wissen Sie über die Zeit? Das wollten Sie ja gerade erzählen.
Also, es ist schon so, mein Vater hat das extrem bewegt. Ich selbst bin ja im Westen aufgewachsen, ich habe das ja nie erlebt. Ja, aber wenn Sie, und das sagte er auch immer wieder, wenn sie im Prinzip dann ihre Heimat verlassen müssen, ihr Zuhause verlassen müssen, ja, ganz egal, wie viel oder wie wenig das ist oder war, ja, dann ist das einfach eine Vollkatastrophe. Und man geht dann an einen anderen Ort, man ist froh, in Anführungszeichen, dass man noch lebt und den Krieg überstanden hat, dann sagt man auch, komm, Mund abputzen, weitermachen, ne? Aber es bleibt immer eine Narbe da, ne? Und es bleibt immer auch viel Erinnerung und dadurch bin ich damit auch in Kontakt gekommen, weil mein Vater mir, als ich ein kleiner Junge war, unfassbar viel von Magdeburg erzählt hat. Und das hat mich gecatcht und dann bin ich nach der Wende, direkt 89, bin ich hierher gefahren und habe mir das alles angeguckt. Und dann bin ich an dem Haus vorbeigefahren und habe dann gedacht, komm, irgendwann kaufe ich dich zurück. Und jetzt hat es bis 2020 gedauert, bis das ging, bis ich mein Urgroßelternhaus zurückgekauft habe und irgendwann standen wir dann hier und gesagt, okay, dann fangen wir jetzt auch wieder an, Bier zu brauen. Und so ist die Geschichte entstanden. So haben wir jetzt wieder, so, und was ich eigentlich erzählen wollte vorhin, ne, wie sind die ganzen Sachen ins Archiv gekommen? Meine Großmutter ist, nachdem die schon im Westen war, immer noch wieder nach Magdeburg gefahren und hat dann im Haus Sachen gepackt und hat die in Päckchen gepackt und hat die mit der Post nach Krefeld geschickt, wo meine Großeltern damals wohnten. Das heißt, also die hat einfach Pakete gepackt und hat die dann mit der Post verschickt. Sind nicht alle angekommen, aber ein Großteil der Sachen ist angekommen. Fand ich damals, als ich das gehört habe, eine ganz, ganz clevere Sache. Gar kein großes Aufheben drum gemacht, sondern tatsächlich einfach Päckchen gepackt und verschickt. Und so, dadurch sind viele Dinge erhalten geblieben, auch so viele Dinge, die Familiengeschichte bedeuten. Und das Schöne ist, dass mein Vater, also für ihn ist es ja auch ein Stück weit Rahmenhandlung in seinem Leben, ne? Und er hat mir jetzt auch nochmal gesagt, weißt du was, wenn das fertig ist, dann gehen wir mal bei uns durchs Haus und dann sage ich dir all die Dinge, die in Magdeburg standen und die bringen wir dann wieder an den alten Platz zurück, wo sie früher mal waren.
Das ist natürlich eine irre Geschichte.
Und das ist alleine das, ne? Ist schon, also dafür hat sich das ganze Projekt schon gelohnt. Ja? Und
mal davon abgesehen, dass ich noch ergänzen wollen würde, diese Kiste mit der Post, das haben Millionen von Ost- und Westmenschen über die gesamte Zeit der Teilung so vollzogen, da sind Geldscheine hin und her und verklausulierte Briefe und von der Bravo, von dieser Jugendzeitschrift bis hin zu anderen komischen Dingen wurde da wirklich viel, viel hin und her geschmuggelt und ein Bruchteil dessen hat natürlich die Stasi abgefangen, aber ein paar Sachen sind so durchgegangen, ein Glück.
Ja,
und da war die Stasi noch nicht so organisiert, glaube ich, 46, 47, aber wenn dass da was rübergegangen ist, ist natürlich total irre. Was erzählt er denn dann so? Was findet er denn da so im Keller und so weiter? Was ist ihm da im Kopf?
Alles Mögliche, das fängt an mit irgendwelchen, ich sag mal, alten Firmendevotionalien, ja, angefangen von Werbematerial über, was ich vorhin sagte, ich habe so einen alten Kalender von der Brauerei Bodenstein, so einen kleinen Faltkalender, ne? Das ist nichts Wertvolles, aber es ist so ein Artefakt, ja, so ein kleiner Faltkalender von 1936. So, das ist damals Werbematerial gewesen. Oder der hat er noch irgendwie so von alten Bierkisten, so Emaille-Schilder. Oder hier einem meiner Verwandten hier, dem Emil Grünwald, der dieses Haus hier auch gebaut hat, in dem wir gerade sitzen, diese Villa Grünwald in Alte Neustadt, der hatte eine Zichorienfabrik hier, also Kaffeeersatz, ne, Muckefuck aus Chicorée. Wurde damals Kaffee hergestellt oder Kaffeeersatz hergestellt. So. Und haben wir noch Druckstöcke von den alten Druckfaden, die dann gebraucht wurden, um Pakete zu bedrucken. Ja. So, also lauter solche Sachen. Das ist und bis hin dann zu kleineren Skulpturen, die dann aus dem Haus mitgenommen worden sind, die hier damals die Räume verziert haben. Also es sind tausend unterschiedliche Sachen. Vieles gar nicht so von hohem materiellem Wert, ne, sondern aber emotional und einfach auch so kulturhistorisch macht das Freude, sich die Sachen anzugucken.
Hat sicherlich auch einen Wert, so Texte oder Tagebuchkram oder sowas?
Ist da sowas dabei? Nee, sowas haben wir da, also das will ich nicht ausschließen, habe ich aber noch nicht gesehen. Ne?
In den Keller würde ich so gerne. Wenn ich sie wäre, wäre ich schon längst in dem Keller mal verschwunden.
Ja, ich warte ja immer darauf, dass er die Sachen rausbringt. Das macht er ja schon eigen. Ne? Ist ja verrückt. Aber was wir zum Beispiel haben, als meine Urgroßmutter Helene Grünwald geheiratet hat, damals wurde der Hochzeitspaar, wurden so Tafellieder gemacht, so und so alte Broschüren und Heftchen haben wir halt noch oder eine alte große Bibel, die dem Brautpaar dann zur Hochzeit geschenkt wurde. Solche Dinge sind halt erhalten das ist dann halt schon schön, sich die Dinge dann eben auch anzusehen.
Ne? Wenn man ein bisschen rumrecherchiert und klickt und so, dann findet man ja auch diese lustige Geschichte zwischen diesem der Werbetexter, der erst für Diamant geschrieben hat.
Und so einer Trinkbodensteiner, genau.
Und das hätte mich interessiert, für die Leute, die diese Geschichte nicht kennen, es gab einen Werbetexter, der für Diamant, der hatte einen Wettbewerb gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hat er irgendwas mit Diamant geschrieben, einen Werbespruch, den erinnere ich mich jetzt nicht. Und der Diamantchef damals war so begeistert davon, dass er gesagt hat, du kriegst jetzt hier immer zu Weihnachten zusätzlich noch einen Kasten Bier. Dann gab es einen Chefwechsel nach nur wenigen Jahren. Und dann hat der neue Chef, wie das manchmal so ist, ihr sagt, hier, das ist eine alte Privatnummer von dem alten Chef, du kriegst den Kasten Bier nicht mehr. Und dann geht der Texter zu deinen Verwandten, zu ihren Verwandten und sagt irgendwie so, jetzt müssen wir einen Bodensteiner Spruch machen. Und dann gab es wohl Leute, die das hier in Eisenbahnbrücken sogar, weil sich das so ergänzt hat, untereinander geklickt haben. Ja, unser genau. Einer trinkt Bodensteiner, und Diamant interessiert keinen mehr.
So ist es. Und das ist im Übrigen auch unser heutiger Werbespruch. Wir haben den übernommen. Den historischen Werbespruch haben wir übernommen, weil ich den nach wie vor grandios finde.
Ja, zeitlos.
So ein bisschen Bugs Bunny-mäßig, ne? Meine einer.
Mit so einer deutschen Erhabenheit.
Ja, genau.
Unser einer Trinkbodensteiner.
Ja, genau. Also das haben wir auch, also neben Bier und Brause für zu Hause. Den haben wir selber gemacht.
Der ist neu.
Bier und Brause für zu Hause, weil Brause gab es ja damals noch nicht bei uns. Ne? Aber Bier und Brause für zu Hause haben wir jetzt erfunden sozusagen und unser einer trinkt Bodensteiner haben wir aber trotzdem als Leitspruch, als Claim für die Brauerei Bodenstein wieder ins Leben gerufen. Aber
wie ist die Geschichte erhalten geblieben? Wo das Mund-zu-Mund-Propaganda oder wusste das Ihr Vater? Oder?
Ja, also ich, für mich war das immer so. Das ist damals eben auch von Vater zum Sohn weitergegeben worden. Auch dieser Werbespruch war wahrscheinlich irgendwann mal Teil einer seiner Erzählungen und dann...
Wie ist denn das überhaupt gewesen? Dann war die Familie 46 weg. Ich habe schon gehört, nach Krefeld sind sie gegangen, also zumindest ihr Vater. Wie ist denn das gewesen? Was hat denn der da weitergemacht? Hat der dann weiter gebraut?
Nee. Oder? Nee, mein Vater hat dann tatsächlich was ganz anderes gemacht. Er war Geschäftsführer einer Spedition in Krefeld.
Okay.
Sein Leben lang und hatte dann mit dem Bier gar nichts mehr zu tun.
Ist denn irgendwas von dem Geld oder was da übrig war, da irgendwas übrig oder musste der wirklich bei Null anfangen?
Die Familie hat komplett bei Null angefangen.
Wirklich?
Ja, komplett bei Null. Es war nichts mehr da. Alles Vermögen war im Osten, alles ist enteignet worden, komplett. Und es war ja nicht nur die Brauerei Bodenstein. Es gab ja noch die Firma Karl Untuch, das war eine Spiritusfabrik an der Wasserkunststraße.
Okay.
Dann gab es die Annaburger Steingutfabrik. Ja, also es ist im Prinzip, Sie können sich das nicht vorstellen, also quasi von 100 auf Null. Von jetzt auf gleich. Alles weg.
Weil die Familie, das war ja ein ganz schöner Big Player in Magdeburg, oder?
Das kann ich auch nicht mehr beantworten, weil die Zeiten sind ja nun auch vorbei. Ja. Aber es ist, sagen wir mal so, eine größere mittelständische
Unternehmung.
Firmengruppe, Unternehmung oder was auch immer gewesen. Ja, also
na und so das alte Intel. Kleiner lieber, Spaß, tut mir leid.
Lieber nicht.
Lieber nicht, ist richtig geil. Weil lieber nicht gut mit euch. Nicht.
So, das heißt, sowohl wirtschaftlich als auch vom Ruf.
Ist gut. Und ihr seid ja hier. Ihr seid ja hier, Mann.
Und wir haben ja im Gegensatz zu Intel auch investiert.
Investiert haben sie, naja, ein bisschen was ist ja. Aber ja, egal. Leute, für eine Pointe, Pointe geht vor Strafrecht, das sagt Harald Schmidt und alle anderen sagen das auch so, Münchner Lach- und Schießgesellschaft, wer auch immer. Und deshalb nehmt uns gewisse faktische Unschärfen nicht übel.
Nein,
das war nur zum Zwecke des Amüsements.
Ein kleiner Scherz gewesen.
Weil uns so einer trinkt Bodensteiner. Wir müssen übrigens sagen, wir sitzen wirklich komplett auf dem Trockenen hier, was komplett angemessen ist, weil wir ja natürlich hier einen sehr, sehr seriösen Podcast weitermachen sollen. Wie kriege ich jetzt die Kurve wieder ins Seriöse? Nein. Was haben Sie denn dann eigentlich gemacht irgendwie? Weil
ja, ich komme ja auch nicht aus der Getränkeindustrie. Ich bin ja mein Leben lang auch unternehmerisch tätig gewesen. Ich habe mehrere Firmen gegründet oder mitgegründet. Als erstes hatte ich eine kleine Beratungsgesellschaft, dann habe ich mal die Scout24-Gruppe mitgegründet, also Gesundheitsscout.
Am Arsch, wirklich, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt mal so sage. Sie sind der Mann von Scout24 oder was?
Ein kleines Rädchen in einem großen Unternehmen.
Aber es hat sich ausgezahlt.
Scout24 ist auf jeden Fall ein tolles Projekt gewesen. Ja. Ich habe innerhalb der Scout-Gruppe, wir hatten ja so Themen-Scouts, und da habe ich Gesundheitsscout gemacht damals, habe im Prinzip den Immo-Scout habe ich in Berlin tatsächlich mit dem Art Kwiatkowski damals mitgegründet. Da hieß es noch EIB, Elektronische Immobilienbörse Berlin. Und
sehr sexy Name übrigens.
Sehr sexy Name, genau. Ja gut, damals fing das Internet-Thema ja gerade erst an.
Ich froh, wenn ich Ihr Berater gewesen wäre. Das wäre von Anfang an viel größer geworden.
Auf jeden Fall war das die Scout-Zeit. Und dann danach habe ich Polikliniken gebaut und betrieben. Und danach habe ich einen großen Versicherungsdienstleister aufgebaut.
Abgefahren.
Und den haben wir jetzt, das war die letzte Firma, die wir verkauft haben, jetzt im Jahr 2021, also 2019 zum ersten Mal und dann nochmal ein zweites Mal an so einen großen amerikanischen Konzern 2021. Und ja, und seitdem verdinge ich mich als
Bierbrauer. Lass es uns mal ruhig sagen, so eine Mischung aus Bierbrauer, Privatier und Geschichte auf Leber. Nein, weil das muss man natürlich sagen, wir sitzen hier in diesem Haus ihrer Urgroßeltern. Das ist eine alte Villa, die hier in Neustadt, jeder, der durch Neustadt gefahren ist, 80er, 90er, in den 1000er Jahren und so weiter, das ist schon, hier sah es nicht so gut aus. Das Haus war, glaube ich, jetzt nicht so im guten Zustand,
totaler,
oder?
Totaler Lost Place. Mit Heizkörpern, die aus den Wänden gerissen und dann durch die Fenster geworfen wurden, überall Graffiti innen drin. Also die Leute haben sich hier zu Abrisspartys verabredet. Das Ding ist eigentlich ein totaler Schrotthaufen gewesen. Ja. Und wurde durch einen Hausschwamm im Wesentlichen zusammengehalten. Und wenn ich damals gewusst hätte, in was für einem unfassbar schlechten Zustand dieses Haus war, weiß ich nicht, ob ich es angegangen wäre. Jetzt habe ich es angefangen, jetzt bringen wir es zu Ende. Ne?
Das ist übrigens eine Formulierung von allen Menschen, die, egal ob man jetzt das in ihrer Dimension macht oder auch im kleineren, wenn man sowas anfängt, nach zwei Jahren, wenn die Freunde fragen, dann sagt man das immer. Ich kenne niemanden, der das nicht. Wenn ich gewusst hätte, was es wirklich ist. Spätestens in dem Moment, als mir die ganze Glaswolle ins Gesicht gespritzt ist. Das ist ja wirklich irre. So, halten wir also fest. Das ist natürlich, hat das viel mit extrem viel Geld, aber wahrscheinlich auch mit Liebe zur Familie und so weiter zu tun. Wo war der Impuls her? Ist das wirklich so von 89, als Sie hier standen, wie der selige Schröder ans Kanzleramt geklopft haben? Ich will hier rein, die Geschichte soll es ja geben. Es tut mir leid, wenn ich den jetzt in unseren Podcast rein habe. Ihr mir sichert nämlich, Sie sind ambivalent, was das angeht. aber das war dann der Antrieb, das zu machen. War das über all die Jahre dann auch für die anderen Unternehmungen, die Sie gemacht haben, um das Geld dann zu verdienen, um das hier zu machen? Weil ich erkläre gleich, warum das so besonders ist.
Ach, das ist nicht der Antrieb gewesen. Also ich wollte es immer gerne für die Familie zurückhaben. Das war definitiv immer ein Wunsch, den ich seit 89 in mir getragen habe. Ich habe das auch über die Jahre immer mal wieder versucht, ne? Das ist ja von Immobilienspekulant und Bauträger zu Immobilienspekulant und Bauträger weitergereicht worden, ein paar Mal das Objekt hier. Und jetzt, ich habe es dann von einem Bauträger erworben. Und also letztendlich, und die Zeit dazwischen, die war eigentlich nicht davon geprägt, dass ich sagte, ich muss mir jetzt das Geld zusammen verdienen, um hier das Großelternhaus wieder zurückzukaufen und zu sanieren, sondern ich hab die Arbeiten oder die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich immer total gerne und mit Leidenschaft gemacht. Ne? Ich bin durch und durch Unternehmer und ich liebe es, Dinge aufzubauen, wachsen zu sehen und entstehen zu sehen. Und das ist eigentlich immer meine Triebfeder gewesen. Weniger das Geld, sondern es ist eigentlich immer so die Sache an sich gewesen. Ich bin, manchmal ist es dann so gewesen, dass mich Sachen entflammt haben, dann war ich einfach habe ich für Dinge gebrannt und brenne dann auch für die Dinge immer weiter. Und dadurch entstehen dann Sachen und den Wert dazu, den bemessen dann andere am Ende, ja. Aber bisher ist es eigentlich immer ganz gut gelaufen.
Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus irgendwie Familiengeschichte. Ich finde diese Begrifflichkeit, dass das in den Genen liegt, ist ja Quatsch. Ah. Also kann Unternehmertum in den Genen liegen? Wahrscheinlich, wenn man von klein auf die Geschichten hört und es miterlebt und mit einatmet, was in der Familie alles geschaffen wurde. Und als Sie auf die Welt gekommen sind, war ja quasi die Bodensteingeschichte schon 180, 190 Jahre oder 180 ja. Jahre alt oder sowas. Und dann erzählt das der Vater und erzählt dann vom Großvater und das ist ja dann in einem drin. Und natürlich wahrscheinlich auch, weil sie ein Händchen für haben und so weiter, ja. Nur komme ich jetzt, nehme die Leute mit in diesen Raum. Diese Villa war komplett Schrott und das ist wahrscheinlich noch vorsichtig ausgedrückt. Und jetzt sitzen wir hier schon. Von außen ist es immer noch, sieht man eindeutig, das ist eine Baustelle. Jetzt sitze ich hier in so einem, was war es hier früher?
Das Herrenzimmer, das alte Büro eigentlich meines Urgroßvaters.
Also dann nennen wir es lieber so, Büro ihres Großherrenzimmer, ist ein schlechter Altersbegriff. Ja, genau. Holzgetäfelt, dunkles Holz mit Goldumrandungen, dann sieht man so, wie das in jedem alten Film üblich ist, irgendwelche Jagdmotive als Gemälde oben und es ist wirklich original bis hin zu den blauen und hellblauen Schattierungen oben an der Decke und so weiter. So wie Ihr Urgroßvater hier drin gesessen hat. Wie haben Sie das gemacht?
Also in der Tat ist es nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe eine sehr gute Freundin, langjährige Freundin aus Bonn, die Christina Verbeek, die Restauratorin ist und Steinrestaurierung macht. Und die habe ich, nachdem ich das Haus gekauft habe, hier mit nach Magdeburg genommen und habe gesagt, so jetzt musst du mir mal helfen. Ich möchte, dass wir das Haus genauso wiederherstellen, wie es war, als meine Urgroßeltern es abgeschlossen haben.
Haben Sie wahrscheinlich auf der Fahrt erzählt, als sie dann hier vom Haus stand, hat sie gesagt, fahr mich zurück, oder?
Eine sehr gute Freundin. Ja, das ist in der Tat ist sie da sehr, ich will mal sagen, loyal unterwegs. An dem Punkt. So, und dann haben wir uns das angeguckt und dann hat sie gesagt, also sowas habe ich tatsächlich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Eine komplette Rekonstruktion. Ja, also die Restauratoren, die machen ja mal Freilegungen und dann restaurieren die Sachen. So, aber hier ging es ja auch um eine Rekonstruktion. Und tatsächlich hatte mein Vater ein paar alte Fotos, 4, 5 Innenaufnahmen noch von dem Haus. Schwarz-weiß, genau. Und dann haben wir durch einen Zufall Kontakt zu einem polnischen Architektenteam bekommen, die wiederum solche Projekte schon realisiert haben. Und dann sind die Polen hierher gekommen, dann haben sie sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das kriegen wir wieder hin. Und genau, kann man machen. Und
die haben einfach gerechnet. Okay, das ist ein 10-Jahres-Auftrag.
Die haben einfach gerechnet. Wieder einen blöden Deutschen gefunden, dem was Geld aus der Tasche ziehen kann. Nein, ganz und gar nicht. Das ist schon so, dass das wirklich handwerklich eine echte Herausforderung ist und auch planerisch eine echte Herausforderung war. Und was die gemacht haben, die haben anhand, also die haben das Haus dann 3D vermessen und haben dann anhand der alten Fotos und dann anhand von Befunden wo teilweise waren dann ja an den Decken konnte man da noch oder an den Wänden konnte man noch sehen, wo die damaligen Vertäfelungen waren und wo Leisten gesessen haben und was weiß ich. Und dann sind die hingegangen, haben die Fotos genommen, haben die Befunde von Wänden und Farben, Farbbefundungen, die wir gemacht haben, die Christina Fabek gemacht hat, sind dann hingegangen und haben das Ding nach dem 3D-Aufmaß, was die gemacht haben, komplett rekonstruiert, genauso wie es war.
Wie macht man es mit den unterschiedlichen Farben von Schwarz-Weiß-Bildern?
Ja, das geht? Da gibt es eine Software. Ich kriegte eines Tages die alten Fotos, die mein Vater in Schwarz-Weiß hatte, kriegte ich dann von denen zurückgeschickt per Mail als Farbfotos. Okay. Ja, dann habe ich gesagt, was habt ihr denn damit gemacht? Dann habe ich gesagt, wir haben eine Software, die das umrechnet. Die Grau anhand der Abstufung der Grautöne auf dem Schwarz-Weiß-Foto das umrechnet, welche Farbe das gewesen ist. Sodass wir also sowohl von der Farbgebung als auch von der Vertäfelung an sich und auch von den Deckenbildern das genauso rekonstruieren konnten, wie es war.
Das heißt, wenn das hier fertig ist, ja, können Sie Ihren Vater hierher holen? Und dann geht er durch das Haus seiner Großeltern.
So ist es.
Abgefahren.
So ist es. Und das ist wirklich, also so ein Projekt macht man natürlich auch nicht mehrfach im Leben. Das ist für mich auch ein Lebensprojekt. Ne?
Da haben Sie, glaube ich, das unterschreibe ich, Herr Skowronek.
So, und für mich ist das natürlich auch ein Lebensprojekt. Das ist Familiengeschichte, das ist total emotional. Und es ist auch deswegen so emotional, weil ich auch sehe, was für eine Freude ich meinem Vater mache. Jetzt feiert er am 13. Juni hier in Magdeburg seinen 90. Geburtstag.
Okay. Ja. Und da ist das fertig?
Ich habe.
Sie wissen, die Magdeburg und Baustellen und Termine.
Ich habe die Handwerker alle da drauf gepolt, dass wir am 13. Juni fertig sein müssen. Und
wissen Sie was? Meine Empfindung ist, mit Geld braucht man den nicht kommen. Aber wenn Sie aber das Foto Ihres Vaters zeigen und sagen, der hat ja 90, guckt euch, wenn Sie
das, so ist das Geld.
Und genau. Der ist streng.
Genau. Der kann auch anders.
Der kann auch anders.
Genau. Nee, aber also wir haben tatsächlich, also er hat seinen 10. Geburtstag, hat er mir neulich mal gesagt, seinen 10. Geburtstag hier noch gefeiert. Und dann sind sie weg. Und dann geht er 80 Jahre später wieder hin und feiert seinen 90. Geburtstag.
Absurd.
Hier. Und das ist für mich allein, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich über die Brauerei reden, aber jetzt reden wir
da kommen wir ja auch noch hinzu. Ja, genau. Aber wissen Sie, Brauerei, ich wette mit Ihnen, 10 Minuten sind wir durch mit dem Ding.
Ja, genau.
Weil das ist doch hier, das ist doch irre, das ist also doch die Geschichte.
Hier ist die Seele drin. Ja. Hier ist wirklich die Seele des ganzen Projektes drin. Und das ist auch für mich der wirklich emotionale Teil. Das Brauerei-Thema ist für mich auch total emotional, weil das nochmal eine Wiederbelebung der alten Marke, der Familientradition, des unternehmerischen Teils der Familie hier in Magdeburg ist. Das Haus ist so ein bisschen cozy, das Nest, ja, und
cozy, das
also
so eine Geschichte möchte ich erst, wo treibt man so eine Geschichte auf?
Ja,
du wirst enteignet, du gehst komplett in ein anderes Bundesland, also in ein komplett anderes Land, in eine andere Gesellschaftsordnung, dann über so viele Jahrzehnte. Beide Plätze entwickeln sich unterschiedlich. Dann vereint sich dieses Land wieder. Sie kommen hierher und sagen, naja, vielleicht, naja, mal gucken. Ich würde eines sagen, es ist gerne. Und nochmal 30 Jahre später geht das dann, das ist wirklich absurd. Ich bin so froh, dass Sie sich mir geöffnet haben und das jetzt hier erzählt haben.
Ja,
ich frage jetzt auch gar nicht mehr. Ich meine, es ist ja auch sehr viel erzählt. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, gab es irgendwas in dem Haus, was noch ansatzweise so war, wie es mal war? Haben Sie irgendwas Originales neu gefunden?
Also wir haben teilweise originale Sachen gefunden. Also zum Beispiel war draußen die, also das ging dann ja in die Hand der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche hat hier so ein Priesterseminar während der DDR-Zeit gehabt, das Norbertinum, wo im Übrigen Kardinal Meißner Abitur gemacht hat.
Interessant.
So von daher gesehen, die Verbindung ins Rheinland war schon die ganze Zeit da, auch die geistige. Und
die spirituelle sogar.
Spirituelle, genau. Ein viel besseres Wort für dieses Thema. jedenfalls ist es so, dass das hier dann auch sehr stark umgebaut wurde von der Kirche. Ne? Und zum Beispiel wurde da wo heute die Veranda wieder ist, gab es die Veranda nicht mehr. Da haben die irgendwie so einen Anbau, so eine Bibliothek gemacht.
Das habt ihr alles wieder hingebaut?
Alles wieder zurückgebaut, die Veranda auch wieder so aufgebaut, die Außenfassaden alle wieder rekonstruiert. Und unter der Veranda haben wir noch die alten Fliesen von der Terrasse gefunden.
Geil.
Und die mussten wir dann aber leider, weil das alles so marode war, mussten wir die auch opfern. So, und da so viel Hausschwamm im Gebäude war, konnten wir auch gar kein Holz, also Holzthemen konnten auch nicht erhalten werden. Alles organische Material war vom Hausschwamm zerfressen. Ja, und also von daher gesehen, bis auf die Treppe, die haben wir gerettet. Zumindest den Teil der Treppe, der noch da ist. Unten im Eingangsbereich haben wir noch ein paar Sachen, also den Boden noch retten können. Und was wir tatsächlich auch gemacht haben, wir haben Freilegungen gemacht von alten Wandmalereien im Eingangsbereich, die wir auch
die
tatsächlich...
Die nur überpinselt waren.
Genau, die wir auch genauso belassen jetzt. Die wir jetzt also nicht irgendwie rekonstruieren, sondern einfach, um auch zu zeigen, wie es an den Stellen, wo es noch möglich ist, wie es war. Und wie gesagt, den Rest, den haben wir dann halt nach alten Vorbildern komplett neu gemacht.
Sie müssen nicht antworten, aber haben Sie eine Familie, der Sie das alles verkaufen mussten? Also eine Frau oder so, wo man sagt, weil ich finde, der Moment, man ist so um die 50 oder 60 oder sowas und sagt, ich kaufe mir eine Harley. Das ist ja schon mal bei einigen Menschen eine richtig schlimme Diskussion. Ich finde, das hier ist ein Universum weiter.
Sie meinen Midlife Crisis XXL oder?
Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt, also wie war das? Also gab es irgendwann mal Widerstände?
Ja, ich sag mal so.
Also Fakt ist, Sie haben eine Familie.
Ich habe eine Familie.
Die hat das mit dir gemacht.
Meine Familie, ich sag mal so, wie soll ich das sagen? Das war jetzt nicht so ein demokratischer Prozess.
So, Sie sind ein Patriarch.
Nein, ich bin überhaupt kein Patriarch. Okay, aber ich glaube, meine Partnerin, die hat tatsächlich gemerkt, wie wichtig mir das ist. Und ich glaube, die trägt das mit. Die findet das auch schön hier. Die mag die Stadt gerne. Die mag die Menschen gerne.
Gute Frau.
Was denn?
Gute Frau.
Ja.
Gefällt mir. Ja. Magdeburgern, gefällt das.
Nee, aber das ist tatsächlich so. Und wir waren jetzt vorige Tage mal mit der ganzen Familie da. Ich habe ja in zweiter Ehe nochmal eine kleine Tochter bekommen. Ich habe eine 18 Monate alte Tochter.
Stark.
Und zwei 22-jährige Töchter. Und zum Beispiel meine eine ältere Tochter, die Anna, die ist auch schon häufiger mit hier gewesen und hat auch in einer Brauerei gestanden und hier Flaschen eingepackt und etikettiert. Und also die gehen das mit. Die studieren zwar noch beide, die älteren Töchter, aber die gehen das mit. Und meine Partnerin auch. Und
ihr werdet dann hier festleben, oder? Auch in dem
Haus? Also ich glaube, dass wir schon, weil meine Partnerin in Köln einen Job hat bei einer Versicherung, wird sie wahrscheinlich oder werden wir wahrscheinlich pendeln. Also wir werden einen Teil der Zeit hier sein, einen Teil in Köln. Und solange die Kleine eben noch nicht in die Schule muss, geht das ja alles noch, ne, einigermaßen ganz gut. Spätestens, wenn die 6 wird, ist jetzt 18 Monate, haben wir ein paar Tage Zeit.
Na, ich kenne die Oberbürgermeisterin ganz gut, das ist die einzige Person, die schon 3-mal hier im Podcast war.
Okay.
In ihrem Sinne würde ich jetzt mal sagen, bis 6 habt ihr euch entschieden, die wird hier eingeschult.
Fakt. Genau.
Nein, wir brauchen ja auch gute Leute, die hier zur Schule gehen. So, das ist jetzt alles, danke für diesen privaten Einblick. Ich weiß es zu schätzen. Ich hoffe nicht, dass ich Ihnen zu nahe treten sind. Kommen wir jetzt mal wirklich zur Sauberei.
Ist ja kein Geheimnis, ne?
Nee, aber es ist halt wirklich schon, ich weiß nicht, ob das nur mir persönlich so geht, aber so, wenn man so Geschichten erzählen kann, wo man so die Zeit anfassen kann und die so unglaublich sind, ja, und wenn man alles, was ringsrum war, erstmal so ausblendet, sondern nur diese eine Geschichte, sich das so anhört, dass sowas funktioniert, das ist so was total Besonderes. Und als ich irgendwann angefangen habe, auch mit diesem Podcast, habe ich immer gehofft, so eine Geschichte mal zu finden. Und mittlerweile ist es uns so oft passiert, dass wir so absonderliche Geschichten gefunden haben von Leuten, dass ich einfach glücklich bin. Das ist immer wieder in schönen und regelmäßigen Reihenfolgen und so, finde ich toll. So, jetzt zum Bier. Ist es mittlerweile so eine Art Lagerbier, nehme ich mal an, entspanntes, gutes?
Also es ist, wir haben tatsächlich wir stellen Pilz und ein Helles her. Ja. Und es ist ein traditionelles Brauverfahren und was wir vor allen Dingen machen, wir lassen das Bier lang genug im Tank.
Ja, und warum muss das sein? Ich habe keine Ahnung davon, wirklich, ich habe keine Ahnung von sowas.
Ja, also das muss deswegen, also es muss nicht sein, ne? Es gibt auch genug Hersteller, die schieben es durch eine Zentrifuge oder durch einen Filter. das Bier ist ja ein Naturprodukt. Und wenn das hergestellt wird, dann sind da natürlich Schwebstoffe drin, also mhm. Hefen beispielsweise. Mhm. Und die lagern sich wie so ein Sediment nach einer gewissen Zeit mhm. ab. So, wenn sie, also viele Biere werden eben viel früher als unseres aus dem Lagertank genommen, weil man dadurch natürlich die Kapazitäten erhöhen kann. Und wir lassen das Bier im Moment noch etwa fünf, sechs Wochen im Tank drin, sodass die Schwebstoffe sich absetzen. Wir müssen es nicht filtrieren, wir müssen es nicht durch eine Zentrifuge schieben, was auch immer. Und dadurch haben wir ein schönes, naturtrübes, komplett naturbelassenes Produkt.
Okay.
Und das ist wirklich ein extrem, also gut, ich meine, ich stelle es auch her, deswegen muss ich dafür Werbung machen, aber ich mag unser Bier selber total gerne.
Ich sag mal, das ist jetzt hier gerade keine Werbung, sondern ein Austausch unter Liebhabern.
Kurz der kleine Werbeblock.
Genau. Ein Bierbrauer und ein Rotweinliebhaber, ist doch in Ordnung.
Genau. Mit David Siebold habt ihr gesprochen, oder?
Nee.
Also ich dachte, weil Rotweinliebhaber.
Nee, ich glaube, das ist außer David und mir noch mehrere Menschen gibt, die Rotwein mögen.
Okay.
Aber er ist mir auch bekannt für alle, die jetzt sich wundern, warum das so intern klingt. Das ist ein Zufall. Das ist der Mann, der das Basta macht, den wir bestimmt auch nochmal hier im Podcast haben werden. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, aber der für Magdeburg in Sachen Genuss und sowas natürlich auch viel macht. Mhm. Lustigerweise auch jemand, der aus dem Westen Deutschland nach Magdeburg gekommen ist, um uns kulinarisch hier zu beglücken. Aber wie gesagt, das gehört jetzt hier nicht her. Das mit dem Bier habe ich jetzt so kapiert. Wichtig ist ja, 22 habt ihr angefangen und konntet das aber ja nicht hier machen. Ja. Weil das alte Brauereigelände, und das ist ja auch so absurd, enteignet. Und es gibt ja ganz viele Geschichten von Leuten, die ihr Eigentum zurückbekommen haben. Da gibt es ja so extrem viele urbane Geschichten. In eurem Fall, war das zu groß oder warum hat das nicht funktioniert? Nee,
das ist tatsächlich so gewesen, dass die Enteignung zwischen 45 und 49, also alles große Industrievermögen ist zwischen 45 und 49 von der sowjetischen Militäradministratur enteignet worden. Und
als Reparation, den Begriff werden einige vielleicht sich noch an den Geschichtsunterricht erinnern, so wurde das damals ja bewertet.
So, und genau, und die, als dann die Wiedervereinigung kam, wurden die Enteignungen, die von den Russen gemacht worden sind, von einer Restitution ausgeschlossen. Das heißt also, sie durften nicht zurückgegeben werden oder wurden nicht zurückgegeben, weil damals die Vereinbarung war, dass man sagt, man lässt sich nur das zurechnen, also quasi die Bundesrepublik Deutschland hat sich damals nur das zurechnen lassen, was unter DDR-Verantwortung entstanden ist. So,
also ab 49 erst?
Erst ab 49, genau. Und alles, was zwischen 45 und 49 von den Russen gemacht wurde, haben die gesagt, ja, Pech gehabt. Das ist nicht restitutionsfähig, wird also quasi, bleibt beim Staat.
Das so. Bedeutet, ihr musstet das selber zurückkaufen?
Genau. Ich habe das hier, alles, wo wir jetzt hier sitzen, ich musste sozusagen unser Eigentum zurückkaufen. Genau.
Ja, okay. Und das ging da drüben, also auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, ist ja das Brauereigelände, das genau. alte. Das ging nicht.
Nee, das ging damals nicht, weil das eben schon von einem Berliner Investor damals gekauft worden war. Und initial wollte ich eigentlich auch nur das Haus haben.
Ne? Ja, verstehe ich.
Und von daher gesehen war ich sowieso mehr an dieser Seite interessiert als an der anderen. Und unabhängig davon, dass es damals gar nicht möglich war. Und ja, so und jetzt entwickeln wir das hier eben auf dieser Seite. Wir haben hier einen schönen Biergarten und gestalten das Gelände jetzt sukzessive, bauen hier auch noch ein bisschen weiter. Und ja, also.
Hat man da, also das Gelände war doch ziemlich kaputt, oder? Ja, genau, haben wir vorhin schon rausgearbeitet. Ja,
genau.
Ich wollte es nur nochmal, damit, falls die sich nicht mehr erinnern können, also es war ja, habt das wenigstens für ein Appel und ein Ei gekriegt?
Ja, okay. kurz und trocken aufgelacht, nein.
Ich wollte dieses Lachen erzeugen irgendwie.
Wäre schön gewesen, aber da es auch einem Privatmann gehört, der hat sich das natürlich auch ganz gut bezahlen lassen.
Weil das halt so Spekulationszeug ist. Und wenn man dann in so eine Verhandlung reingeht, lassen Sie uns mal reingucken für Leute, die nicht kein Geld haben, also so wie ich und die 90% oder 90%.
Ich jetzt auch nicht mehr.
Ich glaube Ihnen kein Wort, Herr Skowronik, aber wenn man dann so eine Familiengeschichte da so erzählt, das hat, wenn da so ein Typ was verkaufen will, dann wird das eher teurer als preiswerter, oder?
Interessiert einen toten Friseur, also der Typ.
Interessante Formulierung.
Ja, genau. Nein, also das war tatsächlich nicht so, dass das irgendeinen Einfluss auf den Preis gehabt hätte, außer dass er vielleicht höher geworden ist. Nein, es ist tatsächlich, so, in dem Moment, also es gibt ja den alten Spruch, sie kaufen den Nachbarn nur einmal, ne? Und das ist also, sie können entweder dann in dem Moment sagen, okay, ich mache es oder ich lasse es sein. Und ich habe dann gesagt, okay, komm, egal, ist zwar vollkommen überpreist und viel zu teuer, ja, für das, was eigentlich jetzt an Wert dagegen steht, aber sagen wir mal, ich habe damals gedacht, ist halt ein Generationenprojekt.
Ne? Okay. Wir sind jetzt schon wieder beim privaten Haus, aber es hat nur was mit der, weil wir gerade hier die Verhältnisse geklärt haben. Das bedeutet, dass jetzt ist hier das Haus, der Biergarten ist auch hier auf der Seite von genau. Dem Haus. Lustig, ich habe in den Bewertungen gelesen, der ist wann, seit einem oder zwei Jahren auf?
Also jetzt im zweiten Jahr.
Im zweiten Jahr, genau. Ein paar Bewertungen gelesen von Leuten, die dann gesagt haben, das Einzige, was schlecht zu berichten ist, dass es ein bisschen schwer zu finden ist, aber das ändern wir ja hiermit. Also ihr fahrt
ich bitte drum.
Sieverstorstraße 50, ab durch die Mitte, wirklich ein sympathischer Biergarten. Nicht die Seite, wo die Baustelle ist. Da bleibt er mal weg. Wenn er hier was anfasst, das ist teuer. Wenn das kaputt geht. Und der Biergarten, der ist halt super sympathisch. Die Leute haben explizit gesagt, dass die Einrichtung besonders ist, also die Ausstattung, dass das Essen und die Bedienung und das Bier halt auch lecker waren. Und jetzt sind wir nochmal beim Bier. Am Anfang habt ihr in Gommern das zu machen und da ist es auch immer noch, oder was?
Genau, wir haben jetzt in Gommern die Produktion aufgebaut. Also wir haben ja durch einen glücklichen Zufall lernte ich ja den Christian Königs kennen, der seit 6 Jahren die Brauerei Gommern betrieben hat und der eben auch ein begnadeter Brauer ist und wirklich sein Handwerk gut versteht. Und da ich jetzt ja nun aus einer ganz anderen Ecke kam, haben wir gesagt, okay, ich kann den kaufmännischen Teil und er den bierseitigen Teil und haben gesagt, komm, dann schmeißen wir es zusammen. Und machen jetzt eben Bier und Brause.
Wenn ihr beide irgendwo euch vorstellt, zu zweit sagt, ich bin das Bier, er ist das Geld.
Oder genau, was? ich bin das Bier, er ist die Brause, genau.
Ist ja geil. Das bedeutet, es wird dann immer hier so hergeliefert, aber es ist ja trotzdem regional. Ihr benutzt nach wie vor regionale Zutaten?
Oder? Absolut. Also es ist auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir eben regionales Produkt sind und eben auch ein regionales Bier. Eine alte oder die älteste Magdeburger Marke. Ja, und von daher gesehen, ist es so, wir haben jetzt in Gommern die Produktion aufgebaut, weil der Christian eben auch schon da war und wir dort dann auch die Möglichkeiten hatten, relativ schnell in eine eigene vernünftige Produktion reinzukommen.
Gibt es da so Förderprogramme, weil das ja so altes, regionales Bier irgendwie und dass so eine Marken erhalten bleiben und das, oder kann man das als historisches Projekt verkaufen? Ist auch geil, ich mache Bier und verkaufe es. Das klingt total bescheuert, aber es ergibt ja durchaus Sinn, weil es ja Identität für die Region spendet und so weiter.
Genau, also wir schaffen ja auch Arbeitsplätze.
Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Boah, das kann ich nicht so ganz genau sagen, weil wir jetzt natürlich durch die Saison Arbeitskräfte...
Noch zweistellig oder schon dreistellig?
Nein, zweistellig. Okay. Zweistellig. Okay. Also definitiv auch, ich sag mal unter 50, aber okay, immerhin. Ne?
Zu Finanzamt, bitte wieder weiterschlafen.
genau. Nein, aber es ist halt schon so, dass das Unternehmen sich schön entwickelt, wächst und wir haben halt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen wollte, was war nochmal?
Na, wir waren bei dem Bier. Also wir waren bei den Mitarbeitern, genau. Ja, Mitarbeitern waren wir irgendwie. Und wie ist das? Wie das
Ach so, bei den Fördermitteln waren wir.
Genau, Fördermittelprojekt.
Genau, ja, genau. Nee, also Fördermittel, ja. Ich habe Förderanträge gestellt, über die noch beschieden werden muss.
So eine Weile warten, ja.
Genau. Ja, da wartet man einen Moment. Wir sind aber guten Mutes, dass wir vielleicht da noch das eine oder andere Fördertöpfchen mit nutzen dürfen. Und also wir haben eine sehr großzügige Förderung oder Unterstützung hier für das tatsächlich für das Haus bekommen. Da muss man sagen, war das Amt für Denkmalpflege und das Land Sachsen-Anhalt haben uns da wirklich unterstützt. Morgen haben wir ja auch den Tag der Städtebauförderung.
Das interessiert keinen mehr, weil das ist vor 6 Wochen gewesen. Der Podcast wird ja 6 Wochen vor Ausstrahlung ausgestrahlt.
Okay.
Das ist das Geheimnis der Podcast.
Guter Punkt.
Aber es war ein geiler Tag.
War ein super Tag, super Veranstaltung. Wetter hat mitgespielt. Also hätte besser
zum Zeitpunkt der Ausstrahlung kann man nur hoffen, dass das Wetter halt okay ist und so.
Damit die Leute in den Biergarten kommen.
Und dass viele Leute da in den Biergarten kommen. Macht er da eigentlich auch so Programmkram? Ich hatte irgendwie gelesen, so Studententage werden. gibt es irgendwie
genau, Student Nights? Genau, haben wir letztes Jahr schon eingeführt. Und also ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr Werbung, Marketing, Zielgruppenmarketing machen. Und die Dinge entwickeln sich ja, nichts passiert von heute auf morgen. Und ich hoffe, dass wir in 2-3 Jahren dann noch mehr Bekanntheit hier haben, weil in Alte Neustadt gibt es ja nicht so viel, was so Gastronomieangebote angeht.
Zumal der Ort ja hier gut ist, weil es ja der Übergang ist.
Genau.
Also hier ist natürlich, ich glaube ringsrum in den Wohnungen, die es hier so gibt, da ist schon ein studentisches Milieu, weil es hier in der Nähe der Uni ja auch ist.
Exakt, 2 Haltestellen von der Uni entfernt.
Genau, und ja, die meisten würden dann zur Vorlesung laufen aus dem Biergarten.
Kleiner Spaß. Besser ist,
genau. 17 Uhr Vorlesung, lass uns mal noch um 15 Uhr im Biergarten gehen, damit wir fit sind. Nein, ich habe auch mal studiert, vielleicht merkt man das. Da gibt es ja noch diese kleine Petitesse, die wir noch rausarbeiten wollten. Als sie angefangen haben, haben die Leute das Bier ja auch schon gemocht hier in Magdeburg, oder?
Absolut.
Und glauben Sie, dass die wussten, dass es eigentlich in Halle zu dem Zeitpunkt gebraut wurde?
Wir haben da nie ein Geheimnis draus gemacht. Wir haben das immer offensiv kommuniziert, damit uns nachher keiner sagen kann, ihr habt uns betuppt.
Ja.
Ja, sondern wir haben das immer offensiv kommuniziert und haben tatsächlich das immer gesagt, dass wir, ja, wenn du anfängst, dann hast du eine Flasche, ein Etikett und eine Idee. Und dann sagst du, okay, wo kannst du denn jetzt fremdbrauen, ja, weil am Anfang hast du halt keine eigene Brauanlage. Und das haben wir dann tatsächlich bei der Lebenshilfe in Halle gemacht, ne? Und wie gesagt,
Sie wussten aber um dieses Schalke Dortmund Magdeburg Halle Ding.
Natürlich, wusste ich davon, ne? Aber da kann man dann mal vielleicht für einen Moment 2 Augen zudrücken.
Und ich finde, da kann man einfach mal nur den Hut vorziehen, weil alles, was diese beiden Städte und die Menschen hier zusammenbringt, in dem sowieso schon seltsam zerrissenen Bundesland, weil es gibt ja nicht wenige, die sagen, Sachsen-Anhalt ist gar kein Bundesland, weil die einen wollen im Norden sein und die anderen wollen lieber nach Sachsen und in Leipzig, und das ist ja teilweise völlig irre irgendwie, ja. Und alles, was so Identifikationspotenzial herstellt, und da sind Sie ja jetzt hier das beste Beispiel. Und ich hoffe, dass das in dem Podcast auch genauso rauskommt. Da ist ja perfekt. So, und dann sind Sie ja natürlich ganz perfekt dann auch bei den Fußballern angedockt mit der blauen Brause. Ja, als ich das gelesen habe, fand ich richtig geil. Was ist die Idee dahinter und was ist das überhaupt?
Naja, also ich sag mal so, es ist ja nur noch mal fürs Protokoll, ne? Jetzt, also wir produzieren nicht mehr in Halle.
Haben
jetzt,
Sie Angst, dass das nicht rauskommt?
Was ist los jetzt geworden? Dass es vielleicht nicht deutlich genug rauskommt.
Ja, ich weiß, so, nochmal schön mit Soundpfeifung. Also Leute, das ist komplett in Jorban gemacht und ja, genau, hier eigentlich mit einer Magdeburger Historie. Ihr braucht keine Angst mehr haben vor dem Bodensteiner Bier.
Genau. Und die blaue Brause, ja, wir haben, oder der Christian, der hat schon eigentlich, bevor wir zusammengegangen sind, hatte der mit dem FCM einen schönen Kooperationsvertrag, und wir dürfen für unter dem Label des FCM hier die blaue Brause herstellen, die insbesondere auch von den Kindern super gerne getrunken wird, weil das ist so unsere Hopfen-Holunder-Brause, die einem dann eine kleine schlumpfblaue Zunge macht für einen Moment, und dann weiß man immer, wer FCM-Brause getrunken hat und wer auch ein echter FCM-Fan ist.
Papa mit Kind im Biergarten, Kind steckt Zunge raus, ist blau, und Papa sagt, hast du blaue Brause getrunken oder ich zu viel Bier?
Genau.
Aber das schreit doch auch nach einer Kooperation mit dem SCM, mit den Handballern.
Genau.
Haben Sie schon probiert oder gibt's das schon?
Nee, haben wir tatsächlich, aber nur mangels Zeit. Das ist tatsächlich bei uns auch auf der Agenda. Das war auch nochmal mit denen, auch jetzt die neuen Basketballer, ne, ist ja auch, kann man ja auch nochmal machen. Also ich glaube, das ist natürlich so Sport und jetzt nicht unbedingt Bier, aber zumindest antialkoholische Getränke, dass das ganz gut miteinander funktioniert. Und Bier im Stadion funktioniert natürlich auch gut.
Stellen Sie sich mal vor, wenn in 100 Jahren, wie auch immer da Kommunikation beschrieben wird, irgendwelche Leute sich mit ihren Nachfahren und meinen NachfolgerInnen irgendwie sich unterhalten und dann sagen, damals vor 100 Jahren, als das große Bodensteiner Getränke-Imperium wiederbelebt wurde zum 15.
Naja,
Mal.
Bisher ist es ein zartes kleines Pflänzchen.
Ja,
ne? Der Weg zum Imperium ist
Der Weg zum Imperium ist weit, aber ich habe den Eindruck, dass da viel Energie in in Ihnen steckt. Und nochmal bei 1,70 Basketball in allen Ehren, aber ich würde Ihnen empfehlen, weil das wissen Sie nicht, aber ich bin ja auch der Hallensprecher beim SC Magdeburg seit 12 Jahren. Ich empfehle dringend, das dringend, mit den grün-roten Dingen nach vorne zu treiben.
Definitiv.
Ich mag das auch gleich, also dem Manager vom SCM, der auch schon hier zu Gast war im Podcast, das werde ich dem dringend sagen. Der Boden ist ja bereitet. Es könnte ja gut sein, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcastes die Handballer schon ein oder zwei Titel neu errungen hätten.
Ich wollte gerade sagen, also wenn Magdeburg neben dem sensationellen FCM einen weiteren hervorragenden extrem erfolgreichen Verein hat, dann sind es die Handballer.
Das ist der SCM im Allgemeinen und Besonderen, weil, das ist auch wichtig, das können Sie jetzt mitnehmen, ich gebe Ihnen noch so ein bisschen Magdeburg-Schulung mit.
Definitiv.
FCM, Fußballer, ist ja zweite Liga, wissen Sie ja. Wir hoffen alle, vielleicht sind die jetzt schon ausgestiegen und weiß keiner, ist ja in 6 Wochen erst, aber SCM, 8 internationale und nationale Titel in nur 9 Jahren. Ja, also wir reden über Champions League, erste Grandios. Liga und so weiter. Plus Schwimmer beim SC Magdeburg, Olympiasieger, Weltrekordverbesserer mit einem der grandiosesten und besten Schwimmtrainer seit 30 Jahren im deutschen Schwimmsport. Also Grün-Rot könnte sein, dass vielleicht da...
Ich glaube, wir, also nach dem Podcast, wir sollten jetzt Schluss machen.
Ich sehe es, Sie gucken schon, ob Sie müssen los, Termin mit dem SC Magdeburg. Lieber Herr Skowronik, das war sensationell, also das war wirklich irre. Das ist, und wenn es nur für mich privat jetzt war, weil ich so eine Historien Macke insbesondere für meine Heimatstadt habe, aber großartig. Ich finde es sensationell. Ja. Viel Erfolg weiterhin und so.
Ganz herzlichen Dank.
Wir sind ja jetzt quasi Brüder. Irgendwann werde ich mir dieses Zimmer machen können, weil ich einfach nur einen guten Wein hier trinken möchte, ein Buch lesen. Ich komme auf Sie zu.
Das können wir in der Tat gerne machen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ne? Das Ding,
für einen Hunderter pro Stunde.
Der Schrank, der da hinten steht, ne? Der so unscheinbar steht, das ist eigentlich eine Bar.
Ich hab's mir fast gedacht. Wir machen jetzt die Mikros aus und dann gucken wir da mal rein.
Genau.
Dankeschön, bye bye.
Super, danke.
Magde Podcast. Wattevöhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.